Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blind Verstehen, dem ProRetina-Podcast. Und heute stechen wir förmlich in die Podcast-See. Heute haben wir ein ganz tolles Thema und auch einen tollen Gast. Und auch die Iris ist da. Hallo Iris.
Hallo Christian, herzlich willkommen. Schön, dass wir heute mal wieder was zusammen machen. Ich freue mich
Ja,
sehr.
finde ich auch. Wie geht's dir?
Ja, mir geht es soweit ganz gut. Das Wetter könnte langsam ein bisschen besser werden. Es ist bei uns eisig kalt
Ja.
und ich friere und irgendwie wird es auch Zeit, dass langsam mal wieder Ferien sind.
Genau, das stimmt. Das sehe ich genauso. Und wie ich ja schon sagte, wir stechen in die Podcast-See. Das deutet ja schon ein bisschen auf Ferien hin. Darüber wollen wir uns natürlich auch intensiv unterhalten.
Genau, weil wir haben heute sprichwörtlich den blinden Passagier an Bord. Bei uns geht es nämlich heute um Kreuzfahrten. Wie ist es denn möglich, blind oder seheingeschränkt auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs zu sein? Wird man denn überhaupt mitgenommen? Darf man tendern? Was ist denn tendern überhaupt? Und so weiter und so fort. Ganz viele Fragen, die wir heute hier im Podcast mit unserem Kreuzfahrtdirektor, dem Jens Weipert, besprechen möchten. Jens ist selber auch von einer Augenerkrankung betroffen und kann nicht nur aus der Erfahrung eines selbst Kreuzfahrenden berichten, sondern er hat auch noch beruflich den Background. Das finde ich total spannend und ich freue mich, dass er da ist. Herzlich willkommen, lieber Jens.
Ja, herzlich willkommen, Jens. Und wir stehen dir als Kreuzfahrtgastgeber, Podcastgastgeber zur Seite.
Ja, hallo.
Hallo, Jens.
Jens, magst du dich unseren ZuhörerInnen einmal kurz vorstellen?
Ja, also ich bin, wie schon gehört, der Jens Walpert, bin 48 Jahre alt, wohne in Hamburg und bin seit 2006 selbstständig mit einem Reisebüro, welches auf Kreuzfahrten spezialisiert ist. Und das Kreuzfahren ist aber eben auch mein privates Hobby, kann man das ja nicht nennen, aber das ist die Wahl, die ich, also das ist das die beste Form des Urlaubs und von daher unternehme ich eben auch Kreuzfahrten privat. Nicht nur, dass ich mich dienstlich damit beschäftige.
Ja, ich glaube, da haben wir alle drei was gemeinsam, ne? Also ich glaube, wir drei denken alle, Kreuzfahren ist der beste Urlaub überhaupt. Deswegen sitzen wir ja heute auch gemeinsam hier, um
Genau.
vielleicht auch andere noch mit dem Kreuzfahrtfieber anzustecken. Und ich habe festgestellt, es gibt ja ganz, ganz viele Fragen, die Menschen mit Seheinschränkungen immer wieder haben. Aber Jens, erzähl uns mal, wie bist du denn eigentlich zum Kreuzfahren gekommen?
Ja, also die Seefahrt als solche, also in den weiteren Begriff gefasst als jetzt wirklich Kreuzfahrten, interessiert mich eigentlich seit frühester Kindheit. Also ja, die Technik dahinter, also was Schiffe angeht und überhaupt, wie gesagt, die Seefahrt, Wellen, Wind und die salzige Luft, wie das riecht, wie es sich anfühlt, das als solches, wie gesagt, interessiert mich seit frühester Kindheit und die Seefahrt konkret auf, also nicht nur theoretisch, sondern eben auf Schiffen, hat bei mir angefangen mit diversen Fährüberfahrten. Also zum Beispiel von Rügen nach Trelleborg in Schweden, in Südschweden, oder von Kiel nach Göteborg in Westschweden. Und so hat sich das bei mir manifestiert und ja, die erste, in Anführungsstrichen, richtige Kreuzfahrt, also die auf einem echten Kreuzfahrtschiff stattgefunden hat, hat bei mir 1996 stattgefunden. Und das war auch eine Ostseekreuzfahrt, die begann und endete in Bremerhaven. So bin ich dazu gekommen und danach auch nie wieder weg davon.
Gut, du sagtest, du hast das für dich als, ja, die perfekteste Art, Urlaub machen zu können, gefunden. Erzähl doch mal, wieso du das für dich so als die perfekte Art Urlaub machen, zu machen empfindest.
Ja, die Begründung, die viele Menschen liefern, die ist ein Teil davon, eben was man halt immer wieder hört. Man wacht jeden Tag in einer anderen Destination auf, entweder in der Stadt oder in einem anderen norwegischen Fjord oder in einem anderen chilenischen Fjord oder überhaupt in einer anderen Landschaft, in einem anderen Land. Das als solches ist faszinierend. Und es ändert sich dafür aber die Infrastruktur des Urlaubs nicht. Also ich habe sozusagen mein Hotel immer dabei. Ich muss auf einen gewissen Komfort nicht verzichten, den ich nun mal gerne habe. Und gelange bequem an fremde Destinationen. Ich muss aber auch sagen, bei mir besteht zu einem großen Teil die Faszination an der Kreuzfahrt auch an dem Leben auf dem Schiff als solches. Also ich mag es einfach, auf dem Schiff Urlaub zu machen. Deswegen mag ich halt auch Kreuzfahrten mit wenig und von mir aus auch mit gar keinen Landtagen. Aus diesem Grund unternehmen wir gern Transatlantikkreuzfahrten oder überhaupt Kreuzfahrten, die über größere Distanzen gehen, wo dann eben mehrere Seetage am Stück in der Reiseroute stehen, weil man bei solchen Kreuzfahrten das Schiffsleben richtig erleben kann. Und
Oh Jens, wir
deswegen,
könnten zusammen unterwegs sein.
ja,
Du sprichst mir
also
so
denke
aus dem
ich auch. Das
Herzen.
ist ja, also
Das ist
für einen,
eins zu eins.
genau, ein Großteil der Faszination muss ich für mich wirklich persönlich sagen, ist das Leben auf dem Schiff selbst.
Ja, das habe ich auch tatsächlich. Und ja, auch Iris, das hat sie ja jetzt auch gerade gesagt. Ja, dieses immer das Hotelzimmer dabei, man muss nicht einpacken, auspacken. Das ist schon wahnsinnig gut, das so zu haben. Und ja, heute hier, morgen da, da gebe ich dir recht. Und das ist tatsächlich auch so für mich die perfekte Art, Urlaub zu machen an verschiedenen Orten.
Wir haben das auch versucht, aber was heißt versucht? Ja, zwischendurch machen wir dann auch mal so kleine Städtetouren, das gibt es bei uns auch, aber das sind dann nur Wochenenden. Zum Beispiel ein Wochenende in Köln beispielsweise. Köln ist halt auch eine super interessante Stadt, finde ich. Oder ein Wochenende in München, in Wien. Also ich persönlich mag sowieso grundsätzlich eher Metropolen. Das ist übrigens auch bei Kreuzfahrten so. Ich bin nicht so der Landschaftstyp. Ich mag eher Kreuzfahrten, wo ich verschiedene Metropolen kennenlerne. Und wenn wir schon Landurlaub machen, dann machen wir halt mal so ein Wochenende in, ja, wie gesagt, in Köln oder in irgendeiner anderen Stadt. Wir haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch ja, uns mit Freunden ein Ferienhaus in Dänemark gemietet, so der klassische Dänemark-Urlaub, den ja auch also viele Menschen kennen. Das war auch toll, aber wir haben halt immer wieder festgestellt, das ist irgendwie was für zwischendurch, aber unser Haupturlaub sind immer Kreuzfahrten. Und das sind sie seit, ja, gut 23 Jahren und das wird sich wohl auch nicht ändern, zumindest solange wir uns das leisten können.
Und ja, jetzt sagst du ja schon seit vielen Jahren Kreuzfahrten. Dann habt ihr da eine bestimmte favorisierte Reederei aufgrund von bestimmten Bedürfnissen? Oder ist euch das persönlich egal? Haben zum Beispiel Kunden von dir ja, gezielte Wünsche, Bedürfnisse und rätst du den dann ja zu der einen Reederei eher als zu der anderen Reederei, weil sich andere vielleicht auf bestimmte Bedürfnisse besser einstellen können?
Das gibt es beides. Also erstmal den ersten Teil der Frage. Bei uns ist es so, oder bei mir, dass ich definitiv favorisierte Reedereien habe. Das ist so. Also das geht auch so weit, dass bei uns das so wäre, wir würden nie eine Kreuzfahrt unternehmen, wo die Route super ist, uns gefällt aber das Schiff nicht. Das käme nicht in die Tüte. Es gibt wiederum, um dann gleich zum zweiten Teil überzuleiten, aber auch Kunden, für die ist es andersrum gewichtet. Für die ist die Route alles und das Schiff im Grunde nur das Mittel zum Zweck, also das Transportmittel. Und denen ist es völlig egal. Die sagen, ich möchte, also ich nenne jetzt ein Beispiel, ich möchte eine Karibikinsel, eine Karibikkreuzfahrt unternehmen und es müssen die ABC-Inseln dabei sein. ABC-Inseln, wem das nichts sagt, Aruba, Bonaire und Curaçao. Diese drei Inseln nennt man halt, diese Inselgruppe nennt man halt ABC-Inseln. Und wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich möchte eine Kreuzfahrt unternehmen, wo unbedingt die ABC-Inseln dabei sein müssen, mir ist aber völlig egal mit was, dann schauen wir halt, dass wir eine Reederei und ein Schiff finden, wo diese Destinationen dabei sind. Und da wird halt alles andere dem untergeordnet. Aber wir haben genauso viele Kunden, die das ähnlich sehen wie wir, die halt sagen, nee, also das kann noch so eine schöne Route sein, aber wenn das nicht meine, also eine meiner favorisierten Reedereien beziehungsweise eins meiner favorisierten Schiffe ist, oder zumindest wenn es nicht bestimmte Bedürfnisse erfüllt, die ich erfüllt haben möchte, dann kann die Route es eben auch nicht rausreißen. Also es gibt sozusagen, diese Skala geht von, das Schiff ist das Wichtigste und die Route hat sich unterzuordnen, über, es ist ausgeglichen, bis zu, das Schiff ist völlig unwichtig und die Route bestimmt alles. Also diese Skala ist flexibel.
Du hast gesagt, wenn dir das Schiff nicht gefällt, dann würdest du die Route nicht buchen. Woran machst du es denn fest? Was sind für dich ganz, ganz wichtige Punkte, die für dich auf einem Schiff wichtig sind?
Also das sind hauptsächlich Komfortkriterien. Das kann ich so sagen. Das sind Komfortkriterien, bestimmte Kabinengrößen. Also das ist ziemlich kleinteilig. Das kann ich hier gar nicht alles ausführen, weil da wird man, ja, also ich sag mal, als Kreuzfahrt-Nerd, ja, als Kreuzfahrt-Nerd kann man da relativ lange drüber reden. Weil das alles kleinteilige Gründe sind. Und also ich sag mal, um es sozusagen den Rahmen nicht zu sprengen, es sind Komfortsachen. Also beispielsweise sind mir Schiffe lieber, wo es in den Bädern keine Duschvorhänge gibt, sondern richtige
Oh, das kann
also
ich verstehen.
Glasduschkabinen. Weil wer hat schon gerne den Duschvorhang am Körper kleben? Also beispielsweise,
Ach,
das ist
gibt's
halt.
das noch?
Ja, das gibt es. Es
Okay.
gibt sogar Reedereien, die bauen immer noch neue Schiffe, wo es zumindest in den normalen, in Anführungsstrichen, Kabinenkategorien, die keine Suiten sind, immer noch teilweise Duschvorhänge. Das gibt es noch.
Oha.
Oder eine Kabine muss für mich eine Couch haben. Ich würde mit keiner Kabine fahren, die keine Couch hat, weil das hat einfach praktische Gründe. Man kann da mal was ablegen, seien es Kleidung. Seien es irgendwelche anderen Dinge, man kann da auch sitzen. Solche Sachen. Kabinen müssen eine bestimmte Größe haben, auch das ist wichtig. Das Schiff selber sollte bestimmte Ausstattungsmerkmale haben, die man gerne hat. Also was ich zum Beispiel sehr favorisiere, wenn ein Schiff zusätzlich zum Sonnendeck mit Pool auch noch einen Innenpoolbereich hat. Weil viele machen sich gar keine Gedanken darüber, warum muss jetzt ein Innenpoolbereich sein. Aber wenn man das erstmal weiterdenkt, ein Innenpoolbereich hat nämlich Vorteile, sowohl in kühlen Gewässern, da liegt der Vorteil auf der Hand, weil da ist es einfach, wenn man aus dem Pool steigt, nicht eisekalt und der Wind pfeift einem nicht um den Körper, sondern es ist halt schön auch im Innenpoolbereich beheizt wie in einem Hallenbad. Aber auch in warmen Destinationen haben Innenpoolbereiche Vorteile, nämlich wenn man eben nicht in der prallen Sonne sitzen möchte oder in der schwülen Hitze. Und wer erstmal eine Karibikkreuzfahrt unternommen hat oder eine Kreuzfahrt, die sich so um den Äquator rum bewegt, sag ich mal, der weiß, was wirklich schwüle Hitze ist. Und wenn man dann eben in einem geschützten, klimatisierten Innenpoolbereich sein kann, hat das halt auch Vorteile. Also solche Sachen spielen für mich eine große Rolle und die sind, wie gesagt, so schlagend, dass halt keine Route das sozusagen sozusagen ausgleichen könnte.
Ja, und da hört man ja eigentlich auch schon wirklich so den Kreuzfahrtprofi und wo deine wichtigen Punkte liegen. Aber ich würde das jetzt ganz gerne auch ein bisschen runterbrechen, so für, ja, für die noch nicht so Profifahrer, für die Vielfahrer, tatsächlich so.
Ich würde vielleicht ganz vorne einsteigen, Christian, bei den Interessierten.
Auf jeden Fall, ja, auch.
Weil ich krieg's immer wieder mit. Ich weiß nicht, wie geht's dir? Also, kann ich als blinder oder sehbehinderter Mensch überhaupt eine Kreuzfahrt machen? Ist ja immer wieder eine Diskussion. Christian, hörst du das auch öfter mal?
Ja. Wie
So.
machst du das? Aber und dann ist tatsächlich bei mir auch, wie der Jens ja auch schon sagte, wie ganz viele das sagen, das ist perfekt. Ich habe einen abgeschlossenen Raum letztendlich, mein mitfahrendes Hotel. Und die Erfahrung hast du ja auch gemacht. Und ich bin heute hier und morgen da. Und ich habe die Möglichkeit, mich innerhalb kürzester Zeit aufgrund des abgeschlossenen Raumes auch hier und dahin alleine zu bewegen. Und
Ja,
ja.
genau. Aber Jens, ich habe jetzt eine Frage. Und zwar kriege ich auch öfter mal mit, dass Sehbehinderte und Blinde gemeinsam zusammen unterwegs sein möchten und auch ein Ehepaar sind und möchten eine Kreuzfahrt machen. Dürfen die beiden denn alleine an Bord? Ist das möglich?
Ja, also grundsätzlich sollte man das mit einem sehr aussagearmen, das kommt drauf an,
Okay.
beantworten.
Da sind wir
Also
ja jetzt mitten im Thema.
ja,
Worauf kommt es an?
ja, also grundsätzlich würde ich sagen, kann man das schon, nur man muss schauen, mit welcher Reederei ist man unterwegs. Und wie sehbehindert ist der Sehbehinderte? Weil wie blind der Blinde ist, spielt keine Rolle. Also das
Ja.
ist ja, blind ist blind. Also zumindest vom Gesetz her spielt es keine Rolle. Aber wie sehbehindert ist der Sehbehinderte? Also man kann das grob, oder nein, man muss anders anfangen. Es gibt leider keine eindeutige Regelung. Das wäre schön, wenn es die gäbe, dass man sagen könnte, es ist irgendwie gesetzlich geregelt, die Reedereien müssen solche Reisepaare, sag ich mal, oder solche Reisegruppen, nenne ich es mal, mitnehmen. Es ist übrigens völlig unerheblich, ob sie ein Paar sind, ein Ehepaar oder Freunde oder gar kein Paar. Das ist völlig egal. Es geht immer
War
um,
jetzt auch nur aus der Luft
ja,
gegriffen.
ich wollte es nur klarstellen, weil es könnte ja sein, dass Reedereien da tatsächlich drauf abstellen.
Ja.
Also tun sie aber tatsächlich nicht. Also das,
Okay.
so weit geht die Diskriminierung dann nicht. Aber man muss leider sagen, es gibt im Grunde vom Verhalten her, was das Gemeinsamreisen von Blinden und Sehbehinderten angeht, so drei Hauptgruppen. Es gibt einerseits die Veranstalter, Schrägstrich Reedereien, die das gar nicht gestatten, also die wirklich in den AGB sagen, also die es nicht gestatten, aber die sagen, also eine blinde Person hat immer kategorisch eine sehende Begleitperson mitzunehmen.
Das habe ich
Punkt.
auch bei einer deutschen Reederei, die
Genau,
vermittelt, dass einem das
richtig.
Schiff gehört.
Was ist TUI Cruises, mein Schiff? Bei denen ist es tatsächlich so hart definiert. So.
Ja.
Dann haben wir die zweite große Gruppe, oder nein, nicht große Gruppe, aber die zweite Gruppe der Veranstalter, bei denen das sehr schwammig ist, die sich ein bisschen drücken vor solchen Aussagen oder sagen wir mal, die Aussagen in den AGB stehen haben, die man so und so auslegen kann, wo es aber gut funktioniert, sagen wir es mal so, also wo wir selbst als Reisebüro die Erfahrung haben, wir haben da schon mehrere Paare hingeschickt und es hat nie Probleme gegeben. Und dann gibt es die dritte Gruppe der Reedereien, Schrägstrich Veranstalter, bei denen ist es ganz klar geregelt, die sagen ja, bei uns sind auch solche Reisekonstellationen gewünscht und definitiv gestattet. Also die sagen dann auch, bei uns dürfen auch zwei Blinde zusammen eine Kreuzfahrt unternehmen, weil das ist genauso wie ein Blinder und ein Sehbehinderter.
Ja.
Also die gestatten das nicht nur, also die sagen halt ausdrücklich, das wird von uns unterstützt. So, das sind so die drei Gruppen, die es
Okay,
gibt.
ich möchte einmal auf das Thema Begleitperson einsteigen. Das hatten wir ja gerade bei der ersten Gruppe. Wer kommt denn als Begleitperson in Frage? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte mit meiner 15-jährigen Tochter eine Kreuzfahrt machen und ich bin selber gesetzlich blind oder vollblind, darf meine Tochter meine Begleitperson sein?
Ist sie so sehend, dass, also sie ist
Vollsehend,
vollsehend, ja, dann darf sie
aber noch
problemlos.
minderjährig.
Nein, das ist egal. Das
Das ist
spielt
egal, das
tatsächlich
spielt
keine
keine
Rolle.
Rolle.
Nein, nein,
Wobei,
das
da habe
geht.
ich auch wieder bei dieser besagten deutschen Reederei gelesen, dass die Begleitperson sehend und volljährig sein muss.
Ja, das mag sein, dass es AG, aber das wird, also das kann ich
Okay.
erfahrungsgemäß, also erfahrungsgemäß, also aus Erfahrung sagen, dass das nie bemängelt wird. Ja, klar, in den AGBs mag das tatsächlich so sein, aber also aus der Praxis macht das tatsächlich keine Probleme.
Okay,
Das ist
na, das ist
natürlich
dann gut.
idiotisch, weil wenn man sich das mal überlegt, also eine 15-jährige Tochter oder Sohn, die können das genauso gut wie eine 18-jährige Tochter oder Sohn.
Auf
Also
jeden
das
Fall.
ist
Ja,
Blödsinn.
also da muss ich jetzt aus der Sicht einer Mutter mal sagen, das muss man da wahrscheinlich von Kind zu Kind auch mal abwägen. Ne? So ist das Kind wirklich in der Lage und wie ist das so? Und möchte ich dem Kind auch diese große Verantwortung übergeben?
Gut,
Ne?
das
Das
ist
ist
eine
ja dann
andere
wenig.
Frage,
Genau,
natürlich,
aber
aber.
das möchte ich hier gerade einmal mit in die Waagschale schmeißen. Nichtsdestotrotz, also ich habe ja selber eine 15-jährige Tochter, bin ich der Meinung, dass sie das sehr wohl könnte, weil sie tut es ja im Alltag auch. Also ne,
Genau,
wir sind im
ja.
Alltag auch da mal zusammen unterwegs.
Sind wir uns völlig einig, ja.
Also dann merkt man ja schon, wenn wir jetzt wirklich so auf das Thema Barrierefreiheit bei den verschiedenen Reedereien gehen, da gibt es also schon große Unterschiede. Und ist es oder höre ich daraus, dass sich der blinde Sehbehinderte, Behinderte, generell Behinderte, vielleicht doch auch ein Stück weit selber um die Barrierefreiheit kümmern muss und bestimmte Dinge auch anfragen sollte bei der jeweiligen Reederei, weil einem das nicht von denen aus angeboten wird. Sie machen gewisse Dinge, aber sie bieten es dir nicht gleich an.
Ja, also das muss man trennen. Also ich würde Barrierefreiheit nicht mit dem Begriff, also ich würde das Thema, ob die jetzt mit Sehbehinderten reisen dürfen oder nicht, nicht unter dem Thema Barrierefreiheit
Nee,
sehen,
ja,
weil
genau.
was du mit Barrierefreiheit meinst, ist wahrscheinlich eher das, welche Features gibt es an Bord.
Ja.
Also, weil das ist nämlich durchaus sehr unterschiedlich. Also es gibt Reedereien, die sind an Bord eventuell nicht besonders barrierefrei. Ihnen ist es aber völlig egal, ob man jetzt mit einem Sehbehinderten fährt oder nicht. Und wiederum gibt es Reedereien, die sind an Bord sehr barrierefrei. Also es gibt nicht nur sprechende Aufzüge und Kabinennummern in Braille oder überhaupt Braille-Beschilderung an vielen Stellen, sondern es gibt eventuell sogar noch mehr Barrierefreiheitsfeatures an Bord, aber die Reederei trotzdem so hohe Hürden gelegt hat, dass das Mitreisen trotzdem nur mit einer Begleitperson erlaubt ist. Also von daher, was Barrierefreiheit an Bord angeht, ja gut, da kann man tatsächlich fragen, was es gibt und was es nicht gibt, aber bei der Buchungs- oder bei der, ich sag mal, diese Eingangshürde, darf ich überhaupt als blinde Person mit einer sehbehinderten Person reisen? Das würde ich nicht unter dem, das ist natürlich eine Barriere, aber mit der klassischen Barrierefreiheit hat es erstmal nichts zu tun.
Nee, da gebe ich dir recht, ja.
Wir hatten ja noch die dritte Gruppe, wo das sogar erwünscht ist, dass blinde und sehbehinderte oder sie eingeschränkte Personen zusammenreisen. Und gehen die Reedereien denn dann da speziell auch drauf ein? Also bekomme ich da dann Hilfestellungen an Bord? Habe ich da zum Beispiel meinen Steward, der bestimmte Dinge für mich übernimmt oder so? Also.
Nee, also ja, erwünscht, das ist ein bisschen falsch formuliert. Das ist jetzt nicht so, dass sie speziell Blinde einladen und sagen, kommt mal. Ich meinte das jetzt so, dass sie eben wirklich effektiv oder explizit erwähnen, ja, ihr seid willkommen. Und wir stellen für euch auch zum Beispiel Personal im Notfall zur Verfügung, falls ihr nicht zur Musterstation findet oder solche Sachen. Und ja, es gibt tatsächlich auch Reedereien, die stellen dann an Bord, zumindest theoretisch, auch Tagesprogramme eventuell in Braille zur Verfügung oder auch mal eine Speisekarte in Braille. Die haben dann noch technisch die Möglichkeiten, sowas zu produzieren. Allerdings muss ich sagen, das funktioniert meistens einfach nicht, weil das
Ach
so
so,
selten
okay.
nachgefragt hat, dass dann in der Praxis vermutlich keiner weiß, wie man das macht. Also.
Dass es einen ganzen Bordplan also in taktil gibt sozusagen, dass wenn man angibt, man ist blind, dass man dann einen taktilen Plan vom Schiff auf
Gut,
die
das habe ich noch
Kabinengerät
nicht gehört.
bekommt.
Welche Reederei ist das denn?
Ja, das kann ich dir so nicht sagen, welche das war. Das habe ich vergessen
Ach
tatsächlich,
so.
aber ich habe es gehört. Ich glaube,
Okay.
es war eine der großen, mit denen wir hier in Deutschland vorrangig fahren.
Also
Bei denen das
AIDA,
möglich sein
okay.
soll.
Also
Nee,
TUI
nicht.
macht das mit Sicherheit nicht. Das kann ich mir nicht
Ja,
vorstellen.
okay.
Also,
Habe ich gehört.
okay.
Ist wahrscheinlich auch eher selten, dass sowas angefragt wird, oder?
Also das hat bei mir noch nie jemand angefragt. Also ich muss
Okay.
allerdings zur Einordnung auch sagen, wir hatten das ja im Vorgespräch schon mal kurz angerissen, dass, um einfach auch nicht den Eindruck entstehen zu lassen, unsere und unser Büro hat nicht vorrangig blinde Kunden oder sehbehinderte Kunden. Die machen einen ganz, ganz kleinen Anteil aus. Natürlich, weil sie halt wissen, dass ich selber eben auch das aus der Sicht, aus der praktischen Sicht des Blinden beurteilen kann, bekommen wir natürlich öfters Anfragen von sehbehinderten und blinden Kunden und die buchen dann schon auch bei uns. Aber also ich habe so eine Anfrage tatsächlich noch nie gehabt, ob jemand einen taktilen Bordplan zur Verfügung stellt. Das kann aber sein, wenn es eventuell Reisebüros gibt, die vielleicht mehr blinde Kunden haben, dass dann schon rein von der Wahrscheinlichkeit her diese Frage eher mal auftaucht. Aber bei uns habe ich das noch nie gehört, nein.
Was empfiehlst du denn dann den Leuten, wenn die das erste Mal, also es gibt ja immer mal wieder Ersttäter, sage ich mal, ja, und die gehen
Ja.
jetzt das erste Mal an Bord. Was empfiehlst du den Leuten, wie können sie sich am besten auf so einem Schiff orientieren? Also die sind ja, selbst wenn sie klein genannt werden, sind sie ja doch irgendwie riesengroß, wenn man das erste Mal aufs Schiff kommt.
Ja, also es gibt ein paar Sachen, die ich immer ganz gerne empfehle, wie man sich darauf vorbereiten kann. Also das Erste ist, allerdings funktioniert dieser Tipp nur mit Einschränkungen, weil nicht jeder hat so ein räumliches Vorstellungsvermögen. Wenn jemand so von sich sagen kann, dass er ein relativ gutes räumliches Vorstellungsvermögen hat, kann man Folgendes machen. Man kann eine sehende Person bitten, einen Deckplan zur Hand zu nehmen von einem Schiff. Ne? Die sind ja in den in PDFs, also früher waren sie in Katalogen, heute findet man sie meistens zum Download auf der Website der Reederei oder gar also als interaktiver Deckplan oder so. Und dann wirklich deckweise, entweder von vorn nach Achtern oder von Achtern nach vorne, sich beschreiben zu lassen, was wo ist. Also wirklich ganz klassisch, da ein Schiff ja trotz, dass es relativ groß ist, immer noch sehr logisch aufgebaut ist, ist das zumindest für Menschen, die ein räumliches Vorstellungsvermögen haben, eigentlich eine gute Methode, weil man kann immer sagen, es gibt vorne, es gibt Achtern, es gibt Backbord, es gibt Steuerbord, Backbord in Fahrtrichtung links, Steuerbord in Fahrtrichtung rechts, dass man sagen kann, dann gibt es noch die vertikale Trennung. Also die meisten Schiffe haben 2 bis 3 Treppenhäuser und man kann das so in so Sektoren einteilen und sagen, okay, es gibt den Abschnitt von vorne bis zum ersten Treppenhaus, dann gibt es den Abschnitt zwischen dem ersten und dem zweiten Treppenhaus und dann den letzten Abschnitt bis nach hinten. So, und dann hat man sowohl eine vertikale Unterteilung, als auch eine horizontale durch die Decks und kann dann sagen, okay, ich sage jetzt mal, das Theater ist immer also das ist auf jedem Schiff dieser Welt so. Naja, es gibt ein paar Ausnahmen, aber die sind sehr selten. Das Theater ist immer vorne auf dem Schiff und in aller Regel ist es einfach so, dass sich das Theater auf den unteren Decks vom vorderen Treppenhaus bis nach vorne in den Bug erstreckt. Das ist im Grunde wie gesagt, bis auf wenige Ausnahmen, wo das Theater nicht vorne, sondern Achtern ist, aber überall, wo es vorne ist, beginnt es immer am vorderen Treppenhaus und erstreckt sich bis vorne in den Bug und das auf den unteren Decks. Es hängt dann noch ein bisschen davon ab, wie groß das Schiff ist, ob das Theater halt auf 2 oder auf 3 Decks sich erstreckt, ne, weil das ja dann auch noch so ein, das geht ja, die Bestuhlung ist ja immer so schräg von oben nach unten, wie man das halt kennt. Und dann sind es entweder eben 2 Decks oder 3 Decks oder auf ganz kleinen Schiffen vielleicht auch wirklich nur ein Deck. Aber es ist halt immer so, dass ein Theater dann eben, oder in aller Regel so, dass es eben vorne ist und am vorderen Treppenhaus irgendwo auf den unteren Decks beginnt. Genauso ist es so wie meistens, oder ist es so, dass meistens die Hauptrestaurants sich im achteren Bereich befinden, nämlich wenn das Schiff 2 Treppenhäuser hat, beginnen sie nach dem zweiten Treppenhaus und erstrecken sich dann, ja, also teilweise ganz fast nach Achtern.
Und das Schöne ist, das kann man sich mit den Restaurants auch gut merken, dass die im hinteren Bereich liegen. Wenn man auf so einer Kreuzfahrt nämlich viel Ess isst und die Gäste alle schwerer werden, ist es gut, dass die Schrauben weiter hinten ins Wasser getaucht werden, Weil wenn die Restaurants vorne wären, würden die Schiffsschrauben hochkommen und man kommt nicht mehr weg.
Ja, vorne sind dann öfters mal Spezialitätenrestaurants, also Zuzahlrestaurants. Und ich wollte aber noch einen Tipp nennen. Also das war jetzt nur die Erläuterung zu dem ersten Punkt mit dem räumlichen Vorstellungsvermögen, was man vorher machen kann als Fleißarbeit, sich hinzusetzen mit einer sehenden Person und sich die Decks halt Deck für Deck beschreiben zu lassen, was ist wo. Und was man an Bord machen kann selber, ist, man sollte sich im Vorhinein darüber informieren oder eben am Anfang, wenn man an Bord ist, wo befinden sich gerade Kabinennummern und wo befinden sich ungerade Kabinennummern. Jetzt ist es so, dass das leider nicht bei allen Reedereien funktioniert, aber bei ganz, ganz vielen Reedereien ist die Nummerierung so, dass auf einer Seite des Schiffes, egal auf welchem Deck, sind die geraden Kabinennummern Steuerbord und die ungeraden Backbord. Also, wenn man jetzt irrtümlich in irgendeinem Gang landet und man weiß jetzt zum Beispiel nicht, bin ich jetzt in einem Backbordgang oder bin ich in einem Steuerbordgang, dann geht man an der Wand lang, sucht so lange, bis eine Kabinentür kommt, schaut in Braille auf die Nummer. Und sobald man dann feststellt, dass es eine ungerade Nummer ist, ist man auf der Backbordseite und es ist eine gerade Nummer, ist auf der Steuerbordseite. Wie gesagt, manchmal ist es umgekehrt, dann sind die auf der Steuerbordseite die ungeraden und auf der Backbordseite die geraden Kabinennummern.
Das setzt aber auch wieder voraus, dass die Kabinen in Braille angezeigt sind und es gibt
Sind
ja.
sie aber mittlerweile auf ganz vielen Schiffen. Also wenn man da nicht ein ganz altes Schiff erwischt, was sehr unmodern ist, muss ich sagen, bin ich, glaube ich, in den letzten Jahren mit keinem Schiff mehr gefahren, wo das nicht so war.
Auch da habe ich tatsächlich gestern noch bei
Ja.
einer deutschen Reederei, wo mir das Schiff gehört, laut Namen, gelesen, dass die Kabinen nicht in Braille ausgezeichnet sind.
Cruises sind aber die Nummern in Braille. Also zumindest taktil. Also okay, es kann theoretisch sein, dass es taktile Schwarzschrift ist, aber fühlen kann man die Nummern
Okay,
definitiv.
okay.
Also Braille, da möchte ich wirklich jetzt gerade meine Hand nicht für ins Feuer legen. Ich war das letzte Mal 2021 auf der Mein Schiff 1. Da weiß ich es jetzt tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf, aber man kann sie fühlen. Nur man muss
Jetzt muss
halt.
man ja auch sagen, dass das Taktile vielleicht einfach doch auch noch mal noch ein Stückchen barrierefreier ist, weil nicht jeder Sehbehinderte kann ja auch Brailleschrift lesen. Also
Richtig,
ich
das
kann es
ist
nicht. Ne?
ja
Ich
okay.
bin späterblindet und ich kann es einfach
Ja,
nicht.
aber
Und
taktil
dann,
hat man eigentlich immer, wenn
genau.
dann ist, steht die Punktschrift noch drunter. Ich wollte aber
Okay.
noch was Einschränkendes zu meinem Tipp sagen, weil auch das funktioniert leider nicht immer mit dem Backbord gerade, Steuerbord ungerade oder umgekehrt. Wenn man zum Beispiel mit AIDA fährt, ist es noch anders. Da gibt es leider auf beiden Seiten gerade und ungerade Nummern.
Deswegen konnte ich es jetzt gar nicht nachvollziehen.
Ja, aber auch bei AIDA gibt es ein System, dass man
Ja.
das rauskriegen kann, aber darauf würde ich jetzt nicht eingehen wollen, weil dann wird es jetzt wirklich zu kleinteilig.
Also ich habe immer gezählt, da gibt es ja dann immer größere Abstände zwischen den Türen und ich habe immer die großen Abstände gezählt, bis ich dann den richtigen hatte. Also dann
Ja, wenn
wusste
man
ich.
am richtigen Punkt anfängt zu
Genau.
zählen, funktioniert das auch, aber wenn der Ausgangspunkt schon falsch ist,
Genau.
führt das Zählen zum falschen Ergebnis.
Ja, das ist mir auch passiert. Also dann habe ich halt meine Karte doch mal in die falsche Tür reingesteckt und habe dann gemerkt, es geht nicht auf und war sehr froh, dass keiner rausgekommen ist und gefragt hat, was wollen Sie eigentlich hier? So von dem her. Aber ich möchte noch eine Frage stellen, Jens. Also was ich ganz toll fand auf der letzten Kreuzfahrt, da sind wir nicht am Aufstiegshafen aufgestiegen, sondern wir sind an einem Hafen später aufs Schiff gegangen und wir wurden dann extra eingeladen und es gab dann auch extra eine Führung über das Schiff für uns, wo uns dann alle Bereiche gezeigt wurden. Das fand ich persönlich einen total tollen Service. Gibt es denn sowas auch, wenn man am normalen Aufstiegshafen aufsteigt? Weil mir hat das geholfen, mich an Bord noch mal besser zu orientieren.
Ja, also das gibt es tatsächlich bei jeder Reederei. Also dass am ersten Tag Führungen angeboten werden oder bei nahezu jeder Reederei. Ich will das jetzt nicht verallgemeinern, aber das habe ich schon so oft erlebt, ja. Und teilweise sogar noch am nächsten Tag. Also weil
Ah,
der nächste
okay.
Tag ist meistens oder oft ja so ein Seetag und da bietet man sowas auch oft an. Also geführte Schiffsrundgänge zum Beispiel.
Ja, weil ich fand das wirklich ganz gut. Also da wusste ich dann so, aha, da ist dieses Restaurant, da ist der Sportbereich und da ist die Sauna. Und das fand ich echt richtig cool.
Ja, und
Also.
die haben halt dann auch so Merksachen wie mit den Restaurants hinten und sowas. Da kommt das. Das
Ich habe
ist
noch ein,
so.
ich hätte noch einen Tipp
Ja,
übrigens.
sag mal.
Ja,
Wenn
gerne.
man
Wenn
sich
man
nicht
sich ganz sicher ist, ob man vorne oder achtern ist, hilft dann manchmal auch das Ohr oder die Ohren. Auf Schiffen, das ist halt eben der technische Hintergrund, das muss man dann eben wissen, sonst kann man das halt auch nicht befolgen, sag ich mal. Auf Schiffen befinden sich die Maschinen immer hinten, nicht ganz hinten, aber wenn man die Schiffslänge betrachtet, so im letzten Drittel der Schiffslänge. Also wenn man jetzt ein 300 Meter langes Schiff hat und man fängt vorne an zu laufen, also wenn man jetzt, die Maschinenräume liegen natürlich immer ganz unten, das ist klar, aber es gibt dann natürlich vertikal den Schornsteinbereich, der dann hochgeht und Lüftungsschächte, Klimaanlagenschächte, überhaupt Versorgungsschächte und so weiter und so fort. Und das führt dazu, dass man, wenn man von vorne nach achtern geht, irgendwann Maschinengeräusche wahrnimmt. Die sind auf unterschiedlichen Schiffen unterschiedlich stark. Und wenn man jetzt einen Gang lang geht und man merkt irgendwann, man hört Maschinengeräusche, dann kann man sicher sein, dass man relativ weit achtern ist. Also man ist sozusagen im hinteren Teil des Schiffes. Dann bleibt man an der Stelle stehen, guckt sich zwei Kabinennummern an. Und wenn man dann auch noch sieht, in welche Richtung die Kabinennummern kleiner werden, dann weiß man erstens, man ist relativ weit hinten und in die Richtung, wo die Kabinennummern kleiner werden, geht man nach vorne oder eben, wo die Kabinennummern größer werden, geht man weiter nach hinten.
Okay, also das sind ja doch schon einige Möglichkeiten, wie man sich an Bord orientieren kann. Wenn wir jetzt an Bord sind und wir haben schon ein paar Kilometer hinter uns oder ein paar Seemeilen hinter uns, dann ist ja vielleicht auch irgendwann mal wieder Land in Sicht und wir möchten einen Ausflug machen. Nehmen die Reedereien da eigentlich uneingeschränkt mit auf Landausflüge?
Auch wieder, da gibt es auch wieder unser Spezialist TUI Cruises. Die zum Beispiel schränken beispielsweise ein, auch in den AGBs, dass zumindest theoretisch laut den AGBs blinde Personen, selbst mit sehender Begleitperson, nicht am Tendern teilnehmen dürfen. Also die dürfen nicht auf den Tender und nicht
Für
also
die,
wenn
die
es
noch nie
nach.
Schiff gefahren sind, erzähl mal, was Tendern ist. Ich weiß es, aber.
Also es gibt Häfen, da sind die Schiffe schlicht und einfach zu groß. Es hat nautische, navigatorische Gründe, warum man mit dem Schiff nicht direkt an die Pier gehen kann. Entweder weil die Kailänge zu gering ist, also die Pier ist faktisch zu kurz fürs Schiff, der Tiefgang ist zu gering oder es gibt eben auch noch andere nautische Gründe, die dagegen sprechen können, bestimmte Strömungsverhältnisse und so weiter. Und da bleiben die Schiffe auf Reede, das heißt, sie bleiben ein Stück weiter draußen, stoppen da, lassen dann meistens den Anker fallen und liegen dann am Anker und das Schiff lässt dann entweder von seinen eigenen Boote runter und shuttelt sozusagen die Passagiere dann zur Pier. Oder es gibt auch die Häfen, die selber dann Tenderboote zur Verfügung stellen. Also das ist dann lokale Infrastruktur, die dann zum Schiff fahren und die Passagiere hin und her bewegen.
Jetzt bin ich aber mal auf die Antwort mit TUI Cruises gespannt.
TUI Cruises sagt einfach, dass behinderte Personen nicht sicher in den Tender steigen können. Das ist natürlich totaler Blödsinn, weil wer schon mal getendert ist, weiß, dass da immer links und rechts direkt an der Tenderpforte im Übergang zum Tenderboot stehen immer zwei Seeleute aus dem Deckdepartment, also ich sag mal klassisch würde man sagen Matrosen, die packen einen sowieso am Arm und heben einen sowieso diesen einen Schritt auf das Tenderboot. Egal, ob man jetzt behindert ist oder man ist ein Kind oder so. Also das ist völlig egal und das machen die mit jedem gleich. Und es kann überhaupt nichts passieren. Und vor allem ist es auch so, dass, sag ich mal, das ist jetzt keine Diskriminierung von alten Menschen, aber die 80-jährige Seniorin oder der 80-jährige Senior darf ohne Probleme, ohne dass es in den AGBs explizit erwähnt wird, tendern. Aber behinderte Personen dürfen es nicht, weil TUI Cruises halt sagt, das ist zu gefährlich. Und trotz sehender Begleitung und trotz der Assistenz, die vom Schiff immer gestellt wird, da steht, wie gesagt, links und rechts immer einer, der einen festhält, dann kann überhaupt nichts passieren. Und trotzdem gestatten die einem das nicht. Das ist der theoretische Fall. Rein praktisch interessiert die das an Bord in den allermeisten Fällen überhaupt gar nicht. Also ich kann dir sagen, wir sind schon mit meinem Schiff unterwegs gewesen. Das hat überhaupt niemanden interessiert. Und ich kenne auch andere Beispiele von Sehbehinderten und Blinden, da hat die das auch nicht interessiert. Es steht allerdings tatsächlich in den AGB drin.
Ist das so ein Stückchen weit, dass sie sich damit absichern wollen, falls sie einen dann doch mal nicht mitnehmen, dass es dann heißt, so, es steht aber drin, beschwer dich nicht.
Naja gut, also mit dieser Argumentation könnte man alles andere auch noch ausschließen und falls irgendjemand das dann mal möchte, dass man es schon mal in den AGBs stehen hat. Also ich finde einfach, dass TUI Cruises das viel zu weit treibt. Es geht halt in Richtung Diskriminierung. Nein, es geht nicht in
Ja.
Richtung Diskriminierung, es ist Diskriminierung.
Das ist
Ja.
Diskriminierung, weil es wird uns ja unterstellt, wir können es
Ja,
einfach nicht.
genau. Ja, und wie gesagt, die 80-jährige Omi, also wirklich nichts gegen 80-jährige Omis. Wenn die unsicher im Laufen ist, ist die viel gefährdeter als wir.
Genau,
Ja.
sturzgefährdeter als ein ja, Blinder im mittleren Alter, auf jeden Fall.
Ja.
Ich würde jetzt auch gerne noch mal eine Frage, weil wir immer so ein bisschen um die Begleitperson auch umherreden. Wie ist es? Also in vielen Fällen gibt es ja, eine Begleitperson kann kostenfrei oder für die Hälfte eines Preises mitgenommen werden, was ja bei einer Schiffsreise, soweit ich weiß, nicht der Fall ist, zumindest auch auf den Ausflügen nicht. Also dass man jetzt irgendwie den Urlaub von einer Reederei oder von einem Urlaubsanbieter als Begleitperson gestellt kriegt, geschenkt kriegt. Das geht vielleicht auch hier und da ein bisschen weit, aber für die Landausflüge könnte man doch hier und da mehr machen, dass eine behinderte Person an diesen teilnehmen kann, ohne dass man dann gleich die Begleitperson auch voll zahlen muss. Gibt es da Reedereien, die die Begleitperson kostenfrei mitnehmen oder für einen kleineren Preis? Wie ist deine
Also
Erfahrung? Was?
zweigeteilt. Was den Kreuzfahrtpreis selbst angeht, gibt es meines Wissens nur eine einzige Reederei, die den Kreuzfahrtanteil der Begleitperson erlässt. Also, und das ist Costa Kreuzfahrten. Bei Costa Kreuzfahrten ist es so, dass man bis vor einigen Monaten war die Regelung folgendermaßen: Die blinde Person konnte eine behindertengerechte Kabine buchen. Also mit behindertengerecht meine ich eine, klassisch würde man sagen, eine Rollstuhlkabine. Und wenn die behinderte Person, also die blinde Person, eine Rollstuhlkabine gebucht hat, durfte die Begleitperson wirklich komplett kostenlos mitfahren. Also man muss dann einen Behindertenausweis einreichen, damit das für die Reederei erkennbar ist. Und dann können wir, also wir geben das dann weiter an die Reederei, wenn der Kunde das gebucht hat. Und dann reduzieren die Rechnung im Grunde um 50%. So war die Regelung bis vor einigen Monaten. Mittlerweile. Und ich muss sagen, wir fanden das sehr ungerecht, weil auf ganz vielen Schiffen haben die ganzen Blinden, um das Geld zu sparen für die zweite Person, den Rollstuhl Fahrern, also den körperbehinderten Menschen,
Ja.
die Kabinen weggebucht. Und deswegen fanden wir als Reisebüro diese Regelung schon immer extrem unfair gegenüber den Menschen, die diese Kabinen wirklich brauchen. Ich
Ja.
verstehe zwar, dass jeder versucht,
Geld zu
sein
sparen.
Geld zu sparen und seinen Preis möglichst niedrig zu halten. Aber
Ja.
wir, also ich spreche da jetzt wirklich nur für mich, meine Frau und mich, wir haben das immer rigoros abgelehnt. Wir haben gesagt, wir würden nie eine behindertengerechte Kabine buchen, um Geld zu sparen. Das klingt vielleicht auch ein bisschen großkotzig, aber wir machen das nicht, weil mittlerweile ist die Regelung anders. Vielleicht, weil das Costa auch erkannt hat oder irgendjemand anders hat Costa dazu bewegt. Ich kenne die Hintergründe für diese Änderung überhaupt nicht. Mittlerweile ist es so, man kann bei Costa jede Kabine buchen als Blinder und kann seine Begleitperson sozusagen in Anführungsstrichen, da muss ich auch gleich noch was zu sagen, kostenlos mitnehmen. Also die haben das jetzt ausgedehnt auf jede andere Kabine, die man möchte, sodass man jetzt als Blinder nicht mehr gezwungen ist, den Rollstuhl oder Fahrern oder den körperbehinderten Menschen ihre Kabinen wegzubuchen. Also man kann jetzt jede andere Kabine nehmen. Die Regelung bezüglich der Begleitperson ist auch ein bisschen anders geworden mittlerweile. Die werden jetzt nicht mehr komplett kostenlos mitgenommen, sondern sie bekommen nur den reinen Kreuzfahrtanteil reduziert. Das heißt, der Anteil des Getränkepakets zum Beispiel, wenn man bei Costa einen All-Inclusive-Tarif bucht mit Getränkepaket, dann ist der Preis immer zumindest intern geteilt in den Kreuzfahrtanteil. Dann gibt es noch Steuern und Gebühren. Und dann den Anteil des Getränkepakets sozusagen. Und bei der Ge
Ja.
Begleitperson wird es jetzt so gerechnet, dass Costa den Kreuzfahrtanteil sozusagen auf null reduziert, aber es bleibt bei der zweiten Person jetzt nicht mehr bei null, sondern sie muss den Anteil der Zusatzleistungen, die zu diesem Tarif gehören, den die blinde Person gebucht hat, muss sie dann trotzdem bezahlen. Also es ist nicht mehr glatt 50%, wie es vorher
Also
war, sondern
sozusagen den
etwas mehr.
All-Inclusive.
Ja, genau.
Also sozusagen den All-Inclusive-Tarif
Anteil
dann.
muss, genau, der muss jetzt bezahlt werden.
Ja,
So ist die
aber das
Regelung
finde ich doch auch,
jetzt.
aber das ist doch eigentlich auch gerecht,
Die
oder? Weil die sehende Person, die sehende Begleitung isst und trinkt doch an Bord auch. Also
Richtig.
von daher, das ist
Ja,
doch gerecht.
ich finde die Regelung auch besser, gerade in Bezug auf die Kabinen, dass man jetzt eben nicht mehr
Ja.
H-Kabinen buchen muss. Also das finde ich auch sehr positiv.
Finde ich persönlich ein total super Ding
Ja,
eigentlich.
klingt schön.
Ja.
Und für die Ausflüge, um da noch mal
Gibt
drauf
es das nicht?
zurückzukommen.
Nein, es gibt es nicht. Also mir ist es nicht bekannt. Ich will das auch nicht kategorisch ausschließen. Wenn das jemand kennt, kann er das ja gerne euch mitteilen. Mir persönlich ist keine Reederei bekannt, die auf Ausflüge der Begleitperson auch nur irgendwie einen Rabatt gewährt oder so, sondern die zahlen den ganz normalen Preis wie die blinde Person auch. Das wird wahrscheinlich auch schwierig zu vermitteln sein, denn man muss dazu wissen, dass diese Ausflüge ja nie von der Reederei selbst durchgeführt werden, sondern es sind immer lokale Agenturen. Also die Reedereien kaufen Plätze für bestimmte Ausflüge bei den Agenturen ein und verrechnen die mit denen. Natürlich könnte dann die Reederei das ausgleichen, das ginge, aber an sich würde sich die lokale Agentur garantiert nicht darauf einlassen, dass sie sagen, ja, der Behinderte, der soll nichts zahlen. Also das kriegen die mit Sicherheit mit denen nicht verhandelt. Also von daher, klar könnte die Reederei das ausgleichen und zwei Plätze sozusagen kaufen. Und den zweiten sozusagen auf eigene Rechnung zahlen oder so. Aber das wird, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals kommen wird. Also muss ich sagen.
Also da habe ich auch die Beobachtung oder mal bei einer Buchung für eine Kreuzfahrt, da ging es um die Anreise mit der Deutschen Bahn. Und wenn du das pauschal gebucht hast und angegeben hast, dass du eine Behinderung hast, dann hat die Begleitperson einen Rabatt von, ich glaube, nagel mich nicht fest, 30% bei der großen deutschen Reederei bekommen.
Bei der An- und
Wenn
Abreise
ich
ist
aber
das was
jetzt
anderes, ja.
Ja, aber da hat es dann die 30% für die Begleitperson gegeben. Wenn ich jetzt selber die An- und Abreise buche mit der
Dann hat
Bahn,
sie
dann
null,
fährt die
ist klar,
Begleitperson, genau, dann hat sie
ja.
null. Also auch da, das finde ich, ist dann schon, also sie könnten das ja machen, weil sie kaufen auch da die Tickets ja über die Deutsche Bahn, ne, buchen da Plätze und geben an, dass es ein Behinderter hat. Da muss ich ja auch ganz böse eigentlich denken. Ja, die kriegen den Platz der Begleitperson gratis, sacken sich aber noch 20% des eigentlichen Fahrkartenpreises ein. Ich weiß nicht, ob das so ist, aber
Würde ich dir recht geben. Also in Deutschland müsste das auch handelbar sein,
ja.
aber da Reedereien ja in vielen verschiedenen Ländern und ganz, ganz vielen verschiedenen Destinationen Plätze bei lokalen Agenturen kaufen müssen, halte ich das für ausgeschlossen, dass die das dann,
Ja.
die müssten das ja dann wirklich bei jeder Destination vorhalten. Die könnten ja nicht sagen, also nehmen wir als Beispiel, wenn ihr in Norwegen in Bergen seid, ja, da bieten wir den Passagieren, die blind sind und der Begleitperson dann kostenlos den Ausflug an. Wenn ihr aber zum Beispiel in der Südsee eine Kreuzfahrt macht, sagen wir in Papeete oder irgendwo auf einer Insel, da geht das leider nicht. Also man müsste das ja dann auch überall durchhalten. Also ich kann mir vorstellen, dass das diese Verhandlung unglaublich schwierig machen würde.
Ich habe neulich eine ganz niedliche Frage gestellt bekommen. wenn du an Bord bist und du musst mit Begleitperson reisen, musst du denn dann auch den ganzen Tag mit deiner Begleitperson durch die Gegend laufen? Jens, darf ich mich als blinde und seheingeschränkte Person alleine an Bord bewegen?
Das geht wieder in diesen Bereich rein. Musst du eine Begleitperson haben oder musst du keine haben? Also die Reedereien, die da eher strenger sind, die hätten das natürlich gerne so, dass die Begleitperson wie ein Schoßhündchen hinter dir herläuft oder du hinter der Begleitperson, wie man es möchte. Aber also in der Praxis, auf den Schiffen, die dich sozusagen in der Konstellation akzeptieren mit der Begleitperson, dann kann ich sagen, wenn du einmal an Bord gekommen bist und die haben nicht gemeckert, dann meckert dann auch keiner mehr. Das ist jetzt meine rein
Okay.
praktische Antwort.
Okay.
Da
Und hast du
fällt
für
mir
mich noch
gerade
einen
noch
praktischen
eine. Entschuldigung.
Tipp? Wenn ich jetzt alleine an Bord unterwegs bin, wie findet man sich denn am besten auf so einem großen Schiff wieder?
Tja, ich sage immer WhatsApp oder irgendein Messenger. Man muss dann natürlich eine Internetflat haben, aber das ist für mich was ich sowieso buchen würde. Aber klar, wenn jetzt einer sagt, ich möchte eigentlich kein Geld für Internet an Bord ausgeben, dann ist es schwierig, das gebe ich zu. Ja, dann sollte man vielleicht einen Platz ausmachen, wo wirklich jeder sicher hinfindet oder so. Weil ansonsten
Ja.
bleibt ja nichts weiter, um zu kommunizieren. Weil wenn man keine Messenger hat oder Handy nicht benutzen kann, weil wenn man auf See ist, sollte man möglichst nicht mit dem Mobilfunknetz telefonieren, weil das halt extrem teure
Ja.
Roamingkosten hervorruft. Von daher ist eigentlich, finde ich, eine gebuchte WLAN-Flat immer eine gute Investition, würde ich sagen, weil dann kann man sich über WhatsApp anrufen, weil das würde dann ja keine Kosten verursachen, weil es eben über das Internet läuft.
Ich glaube, das schreiben die aber tatsächlich schon in den AGBs, dass das nicht funktioniert. Also Telefonie über WhatsApp funktioniert nicht.
Ne, Moment, Moment, Moment. Doch, telefonieren über WhatsApp funktioniert perfekt.
Ja,
Was?
aber nicht, wenn du nur so ein Social-Media-Paket gebucht hast.
Richtig, das ist korrekt. Das ist
Oh,
völlig korrekt. Dann
alles
kann man
klar.
sich schreiben. Also
Ja.
da muss man auch wieder sagen, das ist von Reederei zu Reederei unterschiedlich. Wenn man jetzt so eine Social Media Flat hat, ist es tatsächlich öfter so, dass man wirklich nur die Textfunktionen, nehmen wir jetzt mal WhatsApp zum Beispiel, aber was wir halt sagen, das gilt genauso für Signal oder für Threema oder für Telegram Messenger, welchen man auch immer nehmen möchte, dass die Textfunktion im Grunde immer mit dem kleinsten Paket funktionieren, was man da kaufen kann, also mit den Social Media Flats. Was die Telefonie oder
Also die
die
Sprachnachrichten würden auch.
Streaming-Funktion, ja doch, Sprachnachrichten sollten selbst mit der Social Media Flat funktionieren.
Ah,
Nur
alles klar, okay.
das Telefonieren über WhatsApp geht vermutlich nur mit den größeren Paketen.
Kurze Geschichte. Letztes Jahr haben wir eine Kreuzfahrt gemacht. Wir haben zwei Teenager dabei und ich glaube, ich bin kilometerweit übers Schiff gelaufen, um die Kinder zu finden.
Oh.
Und die Kinder genauso, ja. Also, und mein Mann auch, wenn wir dann alle mal nicht zusammen waren und jeder ist irgendwo für sich gerade gewesen und dann haben wir ganz viel Zeit damit verbracht, uns gegenseitig zu
Hattet ihr
suchen.
denn irgendeine Flatrate, irgendeine Form von Flatrate oder sowas?
Nein,
Ja, dann ist es
nein,
wirklich
weil wir gesagt
schwierig,
haben,
ja.
es,
Ich meine
ja,
ja
weil
im
wir.
Kopf zu haben, die AIDA hat doch auch also wenn man an eine AIDA-App und wenn man an Bord ist, kann man sich mit seinen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mit seinen Personen quasi vernetzen über diese Ja,
App.
die haben eine
Gibt
interne
es das so?
Chat-Funktion.
Ja,
Das ist
genau.
korrekt.
Ja.
Das
Und
ist
das
nur,
funktioniert?
ja, also das
Ja.
funktioniert tatsächlich bei den Reedereien, die über ihre eigenen Apps Chat-Funktionen haben. Die muss man nicht extra kaufen. Aber das Problem ist, das ist wiederum von der Barrierefreiheit dann wiederum eher sehr unterschiedlich. Also von diesen
Christian, du testest
Chat-Funktionen.
das dieses Jahr, ne?
Bitte?
Du testest das dieses Jahr mit der Chat-Funktion. Ich brauche das für
Ja,
nächstes
bei
Jahr.
der AIDA habe ich bin ja dieses Jahr nicht mit der AIDA
Ihr fahrt ja
unterwegs.
mit einem anderen Schiff.
Das haben wir aber schon gemacht mit der Chatfunktion, mit der Ist die
AIDA-App.
denn
Das
gut
fiel mir
bedienbar?
jetzt
Das
gerade.
interessiert mich jetzt privat mal.
Da muss ich dir tatsächlich sagen, als wir das gemacht haben, da konnte ich das noch vergrößert,
Ah, okay.
kurze Texte, also wirklich so einzelne Wörter, gut sehen. Ich kann mich nicht, ich mache das schon sehr lange mit dem Voice-Over. Und ich habe bestimmt auch versucht, mit Voice-Over da mal zu machen. Ich kann mich aber nicht mehr
Nicht mehr
daran
erinnern,
erinnern, ob
okay.
das funktioniert hat. Okay.
Weil ich halt wirklich zu der Zeitpunkt, als wir das mit den Kindern gemacht haben, da
Da konnte ich diese einzelnen Wörter noch lesen, stark
Ja,
vergrößert.
also ich weiß, dass es das in der MyAIDA-App, als wir das
Genau.
letzte Mal mit AIDA 2017 unterwegs waren, gab es das noch nicht. Aber das ist halt dann eben auch schon 6,5 Jahre her.
Ja, guck mal,
Okay,
und wir waren
ich mache jetzt hier
2017,
gerade meinen Aufruf.
2018.
Ich mache meinen Aufruf. Also, falls ihr uns hört und ihr seid blind oder seheingeschränkt mit AIDA unterwegs und habt die Chat-Funktion getestet, gebt uns mal ein Feedback, wie gut funktioniert das mit VoiceOver unter blindverstehen@chrom-retina.de. Könnt ihr uns nämlich erreichen. Ich wäre dankbar für Antworten.
Ja, super, das wäre prima. Jetzt habe ich aber auch noch mal eine Frage. Wir wieder Begleitperson haben wir eine ganze Zeit lang drüber gesprochen. Wie ist es mit einem Blindenführhund an Bord?
Das ist sogar relativ gut geregelt, muss ich sagen. Also bei vielen Reedereien, ich muss jetzt zugeben, ich habe die Regelung nicht bei allen im Kopf und gerade bei TUI, unserem Sorgenkind, was Barriere oder was Zugangsvoraussetzungen für blinde Passagiere in Anführungsstrichen angeht, kenne ich die Regelung nicht, aber bei den allermeisten Reedereien sind tatsächlich sogenannte Service Animals, also dazu gehören ja auch Blindenhunde. Es gibt ja auch andere Hunde, die zum Beispiel für die Diabetesüberwachung gut sind und so. Auch die
Ja.
sind gestattet. Deswegen steht in den meisten AGB Service Animals sind gestattet, ja. Haben meine Frau und ich selbst auch schon gesehen, bei Celebrity Cruises zum Beispiel, das ist eine amerikanische Reederei, da hat man auf dem Oberdeck, es gibt eine Schiffsklasse von Celebrity Cruises, die hat auf dem Oberdeck ganz hinten, ganz oben eine Echtrasenfläche. Also die ist natürlich nicht für Hunde gedacht, sondern dafür, dass sich da Passagiere wirklich hinsetzen können, so klassisch auf den Rasen, wenn sie das möchten, und mit einer Decke da hinlegen, sodass man halt das Gefühl hat, man liegt auf einer Wiese. Es ist auch wirklich eine echte Wiese. Also es ist tatsächlich richtiger Rasen. Die haben da auch so Lawnkeeper, die den Rasen pflegen und so weiter. Jedenfalls, da hat man ein Stückchen abgesperrt, weil auf dieser Reise, als wir dann an Bord waren, tatsächlich, ich nehme mal an, dass es ein Blindenführhund war, an Bord war, und der durfte da zum Beispiel eben Gassi gehen oder ja, wie nennt man das?
Geschäft
Geschäft
verrichten, sein
verrichten,
Geschäft
genau.
verrichten.
Also
Also.
um die an das nochmal kurz zu beantworten, bei den meisten Reedereien sollten Blindenführhunde nicht das Problem sein.
Okay, jetzt komme ich mit meinem Hundeherz. Leute, überlegt euch gut, ob ihr euren Hund auf
Ja,
solche eine Reise
sehr gut.
mitnimmt,
Das sehe
weil
ich, seh ich
die andere
genauso. Ja,
Frage,
ja,
genau.
ja,
Ne?
ja.
So, weil man ist lange, lange auf See, man hat manchmal Seetage, der Hund hat einfach nicht die Möglichkeit, sich wirklich so auszulaufen, wie er das zu Hause kann. Und wenn ihr jemanden habt, wo ihr euren Hund mit gutem Gewissen hingeben könnt, dann tut einfach lieber das.
Das möchte
Also,
ich
das
unterstützen,
ist mir ein
ausdrücklich,
ganz
ja.
großes Anliegen.
Auf jeden Fall.
Ja. Aber trotzdem gut, dass es das gibt und dass es die Möglichkeit geben würde. Aber also, wenn es nicht nötig ist,
Lasst es, ja,
dann fahrt
sehe ich
alleine. Es
genauso.
ist auch sehr entspannend. Ich liebe unseren Hund, aber ich finde auch Urlaub ohne Hund mal ganz schön. Verstehe ich. Morgens mal ausschlafen können, ohne Gassi zu gehen.
Genau.
Ja, Mensch, das waren schon ganz, ganz viele tolle und aufschlussreiche Punkte. Mich würde interessieren, was war denn euer schönster Kreuzfahrtmoment? Christian, ich frage dich als erstes.
Oh, der schönste Kreuzfahrtmoment. Also ich, für mich persönlich war das, als meine Augen immer schlechter wurden, hatte ich auf einmal immer mehr das Gefühl, ich möchte A, einmal mit dem Schiff durch die Schärengärten nach Stockholm fahren. Und das war. Ja, und das haben wir dann auch gemacht, als ich das noch gut sehen konnte. Und ich habe diese Stunden an der Reling ganz ruhig gesessen und wirken lassen. Und das war so der erste Moment. Und dann hatte ich den Drang, die Fjorde zu sehen. Und das war dann so, dass ich das noch sehen konnte und wahrnehmen konnte, einigermaßen gut. Und diese Gegend, und dann habe ich mich auch total in Norwegen und in diese skandinavischen Länder total verliebt. Und ich könnte jetzt, obwohl es noch viele andere tolle Reiseziele wahrscheinlich gibt mit dem Schiff, Ich könnte Jahr für Jahr immer nur noch die skandinavischen Länder abgrasen, weil ich das, ja, das war so mein Moment und das hat mir so viel gegeben und ich fand das so beeindruckend und ja, das ist so mein schönster Kreuzfahrtmoment und unser gemeinsamer Moment, natürlich 98 mit der allerersten AIDA, 14 Tage Kreuzfahrt im Mittelmeer.
Nee, da warst
Ach,
du bestimmt mit meinem Mann an Bord.
die ganz klassische AIDA mit Clubchef Ernie und ja, das war natürlich so unser gemeinsamer großer Kreuzfahrtmoment.
Und Jens, was war dein schönster Kreuzfahrtmoment?
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schroff, aber ich kann diese Frage wirklich realistisch nicht beantworten, weil das sind so viele Momente. Ich könnte vermutlich für jede unserer Kreuzfahrten zumindest eine Handvoll Momente nennen, die besonders waren. Und ich kann diese Frage wirklich schlicht und einfach nicht beantworten, weil wenn ich jetzt irgendein Erlebnis oder ein besonderes Erlebnis raussuchen würde, würde ich in der nächsten Sekunde denken, aber die anderen Erlebnisse gibt es ja auch noch, schon allein auf dieser einen Kreuzfahrt. Also ich kann das schlicht und einfach nicht beantworten.
Genau. Ganz genau. Also mir ging es eben auch so, ich habe die Frage gestellt und habe gedacht so, shit, oh, die
Super.
Hafenausfahrt aus Mallorca mit der beleuchteten Kathedrale, die Wanderung auf dem Jakobsweg, also ne, so, dann die Einfahrt nach Kotor. Was war denn jetzt das Tollste? Ich kann mich nicht
Es
entscheiden.
sind
Also
halt
mir
viele, viele schöne
genau
Eindrücke.
so.
Und ja, und man wird wahrscheinlich tatsächlich, wenn man so wie ich die Frage versucht hat zu beantworten und man hat gehört, letztendlich habe ich dann doch irgendwie mehrere aufgezählt,
Genau so. Also bei dir habe
weil
ich
man
auch schon
irgendwie
gedacht.
doch dem Ganzen nicht gerecht werden kann. Okay, das war wieder wahnsinnig interessant, viel besprochen. Ich konnte wahnsinnig viel mitnehmen. Ich denke, du auch, Iris.
Ja, sehr viel. Und es war so informativ, dass wir an dieser Stelle erstmal Pause machen und beim nächsten Mal hier wieder ansetzen.
Ja, und ich freue mich riesig. Alles klar. Dann schaltet gerne wieder ein, wenn es heißt beim nächsten Mal Blind verstehen, der ProRetina Podcast. Iris und Christian sagen Tschüss.
Tschüss. Und natürlich ist der Jens das nächste Mal auch wieder dabei. Tschüss, Jens.
Tschüss, Jens.
Jo, tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der ProRetina Deutschland e.V. Für den Inhalt und die Umsetzung ist das Podcast-Team verantwortlich. Solltet ihr Anregungen, Lob und Kritik für unser Podcast-Team haben, schreibt uns gerne per Mail an blindverstehen@pro-retina.de. Oder hinterlasst uns eine Nachricht bei WhatsApp unter der Nummer 0228 227 2170. Für die technische Umsetzung des Podcasts bedanken wir uns bei Christian Andres. Wer mehr über degenerative Netzhauterkrankungen erfahren möchte, schaut einfach mal unter www.pro-retina.de vorbei. Dort könnt ihr natürlich auch alle Folgen des Podcasts, die bisher erschienen sind, finden und anhören. Ihr könnt uns natürlich auch bei Spotify, iTunes und auf allen gängigen Plattformen abonnieren, damit euch keine Folge mehr entgeht. Bis demnächst, euer ProRetina Podcast Team.
Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Okovision GmbH.
Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Okovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OkoStim-Therapie entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de.